ARD.
Ich bin gegen eine Laterne gelaufen, richtig in Paris, richtig 16 km/h. Ich dachte, ich habe mit meiner Schwester mit AirPods telefoniert. Oh nein. Sie dachte, glaube ich, wirklich, irgendwie ein Auto hat mich angefahren, weil dieser Klong,
so ein
Klong war so laut.
Dann hat der, was passiert ist, dann hat der gesagt, hallo. In dem Moment sehe ich, wie ein so ein Speichelfluss, so ein Ding, so ein Flusen oder wie man das nennt, so ein Tropfen. Der fliegt und ich konnte nicht mehr stoppen und ich spürte, der ist mir in den Mund gesprungen, auf die Zunge. Ich dachte hier, Heiland.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Guido Maria Kretschmer
und
Caro Dauer.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen.
Mein Schatz, schön, dass du wieder da bist.
Danke, dass du da bist.
Was soll ich
später? Ich dachte schon, vielleicht kommst du nicht wieder. Die dritte Woche.
Nein, nein, ich war Amsterdam. Ja. Wo warst du überall? Ich war Amsterdam, ich war in München, Hamburg. Du warst Berlin, ne?
Ja, Berlin, Wien.
Ach, naja, aber ich muss sagen, ich bin so froh, dass wir uns wiedersehen, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich werde jetzt dich immer wiedersehen müssen.
Müssen.
Ja, dass ich jetzt so gar nicht anders kann und denke, wo ist Caro? Ja. Ich brauche sie. Und
was machen wir? Wir haben jetzt noch 2 Folgen. Was machen wir dann?
Das sage ich ja.
Das müssen wir dann noch mal besprechen.
Loch. Ich könnte dich adoptieren mit dem Frank zusammen.
Bitte.
Wir könnten vielleicht probieren, dass wir, es könnte sexuell für dich so extrem langweilig werden, aber es ist auch überbewertet.
Vielleicht fange ich dann auch an mit Schwimmen. Oder dass ich mal, guck mal, ich könnte Personal Hunde. Trainer.
Absolut, du wirst mal Personal Trainer.
Ich komme dann morgens und klopf schon.
Ach, das wird toll werden.
Weißt du, was ich lustig
finde? Die Hunde
finde?
Werden dich lieben. Ja.
Wir haben ja was vorbereitet bekommen.
Ja.
Folge 1, Folge 2, daran haben wir uns schon mal nicht gehalten.
Gar nicht.
So gar nicht.
Also überhaupt gar nicht. Was steht denn da zum Beispiel? Freundschaftsbegrüßung, Trends, Werdegang, Insights.
Trends weiß ich nicht.
Insight kannst du auf jeden Fall nicht erzählen, weil das viel zu kompromittierend für den Rest der Welt wäre.
Ich würde so gern Insights erzählen. Kann man nicht
ein Insight. Jeder darf eins erzählen, wo man denkt, ich hätte lieber das, was man erzählt.
Aber ohne Namen zu nennen, oder?
Man könnte, wenn man wollte. Vielleicht, wenn man nicht mehr. Ich könnte eins Insight erzählen.
Ich habe dir auf jeden Fall schon ein Insight erzählt. Wir haben uns ja, wie gesagt, wir haben uns ja schon jetzt 2 Wochen oder 2 Folgen zusammen zusammen aufgenommen und natürlich Nummern ausgetauscht. Und da ist vielleicht schon die eine oder andere Story über den Tisch gegangen.
Ich denke immer schon jetzt, was macht Caro? Hoffentlich wird sie gut behandelt. Sie muss geliebt werden. Passt, ist sie genug? Das weiß ich jetzt schon. Hütet sie ihre Herde? Ich habe ja so viel erfahren auch von dir. Und auch deine Mutter und dein Vater. Ich habe das Gefühl, ich könnte mich nicht adoptieren. Ich bin ja gerade Waisenkind.
Ja.
Das ist ja auch so ein Thema. Ich meine, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Ich bin ja jetzt ohne Eltern. Das ist ja auch nicht schön. Ne? Und ich habe über die Wochen jetzt so auch deine Eltern so lieben. Deine Mutter und der Kühlschrank. Und ich finde es auch so toll, wie du gesagt hast, dass sie den Kühlschrank umräumt. Und dass dein Vater
nicht umräumen den Kühlschrank. Die Sachen optisch nach vorne rücken, damit es optisch so aussieht, als ob der Kühlschrank voller wäre.
Das ist für euch gut, ist eine gute Möglichkeit. Aber auf jeden Fall haben wir auch ein Buch liegen, das finde ich schön wie früher als Kind.
Lass uns
das mal
machen, oder?
Das ist sozusagen dieses tolle Buch mit Freundschaft auf Zeit. Und das ist ein Buch, da muss man seinen Namen antragen. Das kennen ja viele. Mein Name ist Guido und.
Ja, und ich habe das tatsächlich früher auch. Ich hatte Freundebücher. Aber hier ist es ein bisschen, das finde ich eigentlich, kann man das auch kaufen? Ich würde das auch gern verschenken. Eigentlich nett. Ist auch ein netter Party-Gag.
Absolut.
Aber so alt bin ich.
Leute treffen Platz für mehr. Das ist auch gut. Was schreibt man denn da rein?
Ja, mehr gibt's nicht.
Es gibt nicht.
Irgendwann reicht es auch.
Okay, also Alter,
so alt bin ich.
So alt bin ich.
59.
Beides mit 9, was perfekt ist.
29. So fühle ich mich?
39.
12. So gerade so im Kopf. Möchte ich gerne werden?
Ich finde irgendwie gern 96, wenn es irgendwie geht. Habe ich immer schon gedacht, mit 96 weiß ich. Habe ich als Kind schon gedacht, habe ich mal die Luft so angehalten. Und da habe ich so probiert, dass ich so Atem angehalten und dachte ich, so lange werde ich leben. Und da habe ich immer 96, ist dabei rausgekommen. Nicht angehalten mit 96, aber ich habe gedacht, das könnte irgendwie passieren.
96 ist so eine Zahl.
Vielleicht so eine Zahl, wenn
wir
ich gut
die
durchkomme.
Aber, glaube ich, auch.
Ja, das könnte sein. Ne?
Ich werde irgendwann nur noch mit wir antworten. Weil ich irgendwann im Plural. Ich habe 130 gesagt.
Und weißt du was, das könnte ja passieren. Bis dahin ist, glaube ich, alles möglich. Und dann, stell dir mal vor, du bist 130 und dann bist du so getuned und hast dann.
Ich hoffe getuned, vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich einfach so 30 Jahre gar nicht mehr mitbekommen.
Nee, da ist schon das Nächste. Hier bin ich zu Hause.
Hamburg.
Hamburg, Blankenese. Ich bin ja für
Pöseldorf.
Pöseldorf, für die ist man ja auf dem Land, wenn man nicht, wenn man da nicht lebt, sagen die Freunde zu mir manchmal, ach Guido, wir besuchen dich auf dem Dorf, sagen die, wenn die nach Blankenese kommen.
Ich liebe Blankenese, das ist so schön, aber es ist wirklich weit draußen.
Erstaunlich.
Für mich, ja. Also.
Und die Blankenese empfinden die Stadt gar nicht so weit weg.
Ich finde, guck mal, und das ist das Witzige, ich finde, ne? In Hamburg ist es so, es ist alles so nah dran, das heißt, wenn ich mehr als 12 Minuten fahren muss, denke ich so, oh nee, komm, also muss das jetzt sein, 12 Minuten. Und ich finde Blankenese ist für mich so ein Tagesausflug. Weißt du, was ich meine? Da muss ich so, ja, ja. Da gehe ich zum Spazieren gehen. So, hier so. Verbringe ich die meiste Zeit.
Ich habe geschrieben, in mir und im Studio. Im Gym. Habe ich das Gefühl. Im Gym. Ah, wie toll. Ey, das würde ich auch gern sagen, im Gym. Ja.
Oder,
nur bei mir wird das extrem, niemand glauben, wenn ich das sagen würde. Kennst du so Menschen, die sagen, ich mache so wahnsinnig viel Sport?
Ja, und dann sagt man,
dann denkt man, die macht Sport, was macht die denn? Habe ich eine Freundin, die sagt, Guido, ich bin so wahnsinnig sportlich und ich bin ja den ganzen Tag und du denkst, sieht doch gar nicht so aus, oder? Ja. Aber gut, es ist alles möglich.
Es ist am Ende, manchmal ist es auch einfach so ein bisschen mentale Fitness, die gestärkt wird. Bringt auch was. Doch.
Das sieht nur keiner, ne?
Ja, aber vielleicht hilft das ja. Ich würde auch sagen, bei mir ist es, würde ich sagen, 50% Kopf, der ein bisschen getuned wird, wo es noch geht oder was überhaupt geht und dann 50% der Körper.
Also ich würde gerne 450 Euro bezahlen für oben, 450 jemand anders und der macht es dann für mich.
Ja?
Ach komm, 500 jeden Tag. Im Monat. Nee, im Monat.
Im Monat. Wie viel und was wäre es dir wert, wenn man jetzt sagen würde, komm?
Ach komm, schwamm drüber, 2000. Nein, ich muss sagen, wenn das gehen würde, ich würde auch gerne passiv nachts bewegt, das wäre mein Traum. Ich würde nicht wach werden und würde morgens denken, ach du Scheiße, das war wieder eine Nacht. Ich würde so leicht durchtrainiert sein. Und das hatte ich habe ja Träume ja so wahnsinnig intensiv.
Echt?
Ich träume intensivst und ich habe
die Kannst du dich daran erinnern?
Total, ich werde morgens wach. Ich könnte die ganze Träume meines Lebens erzählen. Ich werde immer ich wach in dem Moment.
Ich habe letzte Nacht was Komisches geträumt. Mir wurde die Zunge rausgerissen.
Ah, nach.
Wirklich?
Nein.
Und es war dann einmal aus der Hand.
Das ist doch ein Horror.
Und das war im Stangelwirt. Das war im Stangelwirt.
Wer war das? Lena Gerke, die ist ja immer da. Nee.
Nee, die mögen wir ja.
Aber,
nee,
aber wirklich. Wer hat denn die Zunge rausgerissen?
Ich weiß es nicht, was es war.
Das ist das denn das für ein ist, Traum?
Ich würde jetzt Traumdeutung.
Du hast letzte Mal erzählt, letzte Woche, dass du morgens wach wurdest mit einem abgebrochenen Zahn, Schneidezahn.
Nee, das war ja die Realität.
Ja, aber ich sage dir, was ist da nachts bei dir los? Zunge rausgerissen?
Ja, immer was Schlimmes. Ich habe immer Albträume. Ich habe nie so Träume, wo ich mir so denke, oh ja,
ich
das
fliege.
War aber schön.
Ich fliege immer durch Häuserschluchten mit LTU. Ich weiß gar nicht, warum. Die gibt es gar nicht mehr, die Airline, glaube ich. Denke ich immer mit so einem Charterflieger.
Aber war schön? Also sind das
ja,
schöne
ich fliege und denke immer, oh, hoffentlich kommen wir nicht an die Brücke. Ich komme immer gut durch.
Nee, ich stürze immer von irgendwo herunter. Nee, immer
ich
Brücken.
Ich lande.
Immer. Ich habe oft Sexträume. Aber ich hatte noch nie so einen Traum von wegen, oh, ich werde angefasst, sondern ich fasse an. Weißt du, was ich meine?
Me too.
So,
ne?
Ja, nee, ja, immer, ich fasse immer
Caro
an.
Weinstein.
Ich habe noch nie das Problem, dass ich gesagt habe, nee, jetzt bitte nicht. Das ist eher so.
Und als der erste richtig Top-Celebrity, der dich vielleicht mal, hast du da gedacht, oh, jetzt passiert's? Oder hast du gedacht, ach Mann, ist Mann, ich weiß es nicht.
Nee, das Ding ist, es war dann immer so, sobald man Leute halt dann kennenlernt, egal wie berühmt oder wie auch immer, ich sehe dann wirklich den Menschen und dann, wenn ich den in irgendeiner Form nicht mag oder so, bin dann nie geblendet oder so. Ich habe echt schon coole Leute kennengelernt und die sind dann auch toll, aber ich habe dann noch nie gedacht, oh, so dieses Leonardo DiCaprio-Effekt, dass man dann sagt, oh Gott, ich sehe mich dann neben ihm oder so, nö.
Ich habe eine gute Freundin, die hat mir vor kurzem erzählt, das musste ich so lachen, die ist verheiratet, hat die zu mir gesagt, Guido, da ging es um Desires und was
der
man
Der spricht
so
ja
erlebt.
Deutsch, by the way, Leonardo
Der spricht
DiCaprio.
Sehr gut Deutsch, ja. Ne? Ich bin auch mal getroffen, einmal so, hallo, hi there. Ich bin eh manchmal erstaunt, wenn so Stars, die man trifft, die sprechen auf einmal Deutsch oder man ist so ganz nah.
Ist
und
dann direkt uncool,
das ist
oder?
So extrem. Ist direkt uncool. Denk mal, wieso spricht der jetzt so und hallo, so, oh Gott, Sandra Bullock-mäßig
also,
so, ne?
Ja, aber das ist, ich finde, also irgendwie Deutsch hat oder Deutsch sprechen hat manchmal was Uncooles. Also, aber auf der anderen Seite, wenn jemand Deutsch spricht jetzt allgemein, bin ich direkt so connected zu der Person. Weißt du, was ich meine? Das ist direkt
Sprache
so ein bisschen auf einer Wellenlänge dann direkt. Beide uncool zusammen.
Ich finde, ich kann nur nicht, also ich muss sagen, ich finde Deutsch eigentlich eine gute Sprache, ist ja auch meine Muttersprache.
Ja.
Aber ich kann zum Beispiel, ich habe ja Yoga gelernt, intensiv gemacht und das kann ich nur in Spanisch. Ich kann überhaupt keine Meditation.
Yoga?
Ja, ich kann überhaupt keine Meditation in Deutsch machen. Also wenn mir einer sagt, entspanne deinen rechten Fuß, aber wenn mir einer sagt, relaja todo el cuerpo físico, el verso derecho, das ist so, Spanisch ist die perfekte Meditationssprache.
Sass
el dedo pequeño. Segundo mano todo el cuerpo relajado. Da denke ich, ah ja, jetzt geht's los. Da ist Ball der Mann. Also, dann in Deutsch
meditieren.
Sagen die bitte, kannst du nicht?
Nee.
Ich könnte es mal mit dir machen.
Ja, bitte.
Du machst mit mir Sport und ich mache Meditation.
Ja, Hälfte, Hälfte. Oh, nee, weil meditieren, Wirklich, sobald ich, deswegen zum Beispiel, wenn ich Sport mache, und zwar diesen Sport, wo ich an Cardio. Meine Grenzen komme, Cardio oder halt wirklich so Boxing oder was auch immer. Oder auch zum Beispiel Paddle habe ich jetzt zum ersten Mal gespielt. Kennst du Paddle? Das ist so ein bisschen wie Tennis, aber anders.
Ist das in so einem Raum? Nee, das ist Squash, das finde ich so schlimm. Nee, wo man so schreit und so das immer gegen cool.
Ich war immer gegen Paddle, weil Paddle dachte ich immer so, das ist so ein Elitensport und dann die ganzen Formel-1-Fahrer und wie sie alle heißen, sind dann nur am Paddle spielen und ich dachte mir so, oh. Aber auf der anderen Seite, jetzt habe ich es zum ersten Mal gespielt und es ist so cool. Ist, ich mag es lieber als Tennis.
Das
fühlt sich
an. Das ist doch im Grunde, das kannst du nee, mit dem das alten ist Brett so ein, machen.
Ich habe das Gefühl, so. Das machen die ganzen.
Tennis dachte ich so und dann dachte ich vielleicht, ist Polo ist doch die Endstufe, wo man sagt, ja, das kannst du nur mit Pferd. Das ist die Endstufe. Die
Formel
da kannst
1
du,
ist auch Endstufe.
Aber
beides,
das gehört denen ja nicht mehr, das Auto. Aber ich finde, bei Polo hast du schon noch 23 Pferde, kenne ich so ein paar. Ja, wo ich mal denke, Endstufe. Oh, da brauchst du 84 Argentinier, die mitreisen und die Pferde fliegen im Winter nach Mallorca und so. Das finde ich schon, ja,
die
das ist müssen schon.
Gestreichelt
das,
werden ja, und Massage.
Das ist sehr, sehr, sehr.
Also nee, also aber jetzt um Paddle okay. nochmal kurz zu sagen, wenn ich etwas machen kann, wie zum Beispiel Paddle, da bist du ja wirklich dann konzentriert, weil du mit deinem Team bist oder beim Cardio-Boxing und beim Meditieren. Genau da ist ja eigentlich der Sinn, dass du den Kopf frei bekommst. Genau da fange ich dann an, Herdplatte an. Nee, hast du abgeschlossen? Nee, hast nicht abgeschlossen. Hast du einen Parkzettel gezogen? Nee, hast du nicht. So an sowas denke ich dann. Und das ist doch genau das eigentlich, was man nicht machen sollte. Weil bei dem Sport, den ich mache, da ist mein Kopf wirklich einfach aus. Da ist einfach wirklich nur Leere.
Hast du auch so Runners High, dass wenn du läufst, dass du denkst, auf mal, nee. Du kriegst einen Endorphin-Kick oder nee. So?
Nee, das ist einfach nur Hass. Und ich denke mir die ganze Zeit wirklich nur so, oh Gott, wann ist es zu Ende?
Echt?
Aber natürlich das immer Ende, am Ende des Tages, also man fühlt sich so gut nach einem Lauf. Aber habe ich dir das erzählt, dass ich gegen eine Laterne mal gelaufen bin?
Das habe ich auch mal in Spanien gesehen, bei einer Frau, schön war das nicht.
Nee, ich bin gegen eine Laterne gelaufen, richtig, in Paris, richtig, 16 km/h, ich muss dir gleich ein Foto
welches
zeigen.
Welches Arrondissement, wo war's?
Direkt vom Eiffelturm.
Ach du Schande.
Mit Blick auf den Eiffelturm bin ich dagegen gelaufen. Und dann direkt wirklich, ich dachte, ich habe mit meiner Schwester mit AirPods telefoniert. Oh nein. Sie dachte, glaube ich, wirklich irgendwie ein Auto hat mich angefahren, weil dieser Klong,
so ein
Klong war so laut, dass ich lag auf dem Boden.
Hirnerschütterung?
Und ich habe, nee, ich, vielleicht schon, aber wahrscheinlich sind irgendwelche Schäden da, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich bin dann auf dem Boden so gefallen, oh habe so gedacht, oh Gott, was passiert? Das war echt so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Und dann kam direkt Krankenwagen und dann bin ich ins Krankenhaus. Und dann habe ich nur so nebenbei ein paar Freunden geschrieben, meinte so, wo soll ich hin, was soll ich jetzt machen? Und alle nur so, nicht in das Krankenhaus. Das Krankenhaus ist nicht gut. Und wirklich so, ich glaube, ich bin hier. Ja, okay, war im Krankenhaus. Bin da angekommen, 6 Stunden lang saß ich auf so einem Stuhl mit meinem blutenden Auge so. Hab so gehalten. Kein Kühlpack, gar nichts irgendwie bekommen.
Das habe ich bei Insta gesehen, kann es sein?
Pass auf, und dann, genau. Nach 6 Stunden wurde ich dann genäht. Da war 8 Uhr abends. Und dann, das war ein deutscher Arzt sogar. Wir haben Nummern ausgetauscht. Nee, weil ich meinte so, was soll ich denn machen, wenn ich noch Fragen habe? In dem Zeitraum hat er schon mal seine Nummer eingespeichert. Aber das Lustige war, meine Freundin Tamara, voll süß, ist gekommen. Und
die Tamara, die ich auch kenne? Oder ist es einfach Tamara?
Tamara? Die du
ich
vielleicht...
Ich kenne eine ganz wilde Tamara, eine...
Ne, also okay. Eine Freundin, die ist dann gekommen und hat dann, die ist so richtig bossy und ihr dann so gesagt... Das muss richtig gut werden. Und sie verdient auch Geld mit ihrem Gesicht. Und dann der Arzt schon so ein bisschen auch Angst gehabt und hat dann versucht, so ganz dünn zu, also hat so ganz lange gebraucht, so ganz zarte Naht. Ja, Pustekuchen. Mein Auge war so fett, dass es fast explodiert ist. Und dann meinte er dann so nach einer Stunde nähen, nee, müssen wir nochmal machen. Hat er dann nochmal neu genäht. Hat natürlich auch nicht geholfen. Dann war echt so... Und das war natürlich am ersten Tag bei der Fashion Week in Paris.
Oh nein.
Das heißt, ich bin dann zwei Wochen lang. Nö, ich bin nur. Die Leute waren, das war so lustig, ich war dann im Restaurant und dann haben teilweise so Frauen gesagt: Denkst du, du bist irgendwie berühmt oder so? Und ich, weil ich mit Sonnenbrille beim Abendessen da saß. Und dann habe ich es abgemacht und die so: Der Glöckner von Notre Dame aus.
Ja, gerade so Gesichtsgeschichten, die werden ja extrem.
Ja, mein Ex-Freund, weißt du, dem habe ich ein Bild geschickt und der ist ja dann auch so witzig. Der hat dann direkt erstmal den Glöckner von Notre Dame einfach als Foto geschickt, ohne irgendwas zu sagen. Weil so, guck mal, der ist ja auch aus Paris.
Ich hatte einmal, bin ich so gegen was gelaufen, da war ich in einer Ayurveda-Kur in Indien und meine Freundin Annette hat mich da reingequatscht, bitte nimm das und tu das. Und da ging es mir wirklich nicht so gut. Ich musste dieses ganze Abführzeug nehmen, das war viel zu viel. Und da habe ich wirklich, ich hatte eine schwere Nacht und so. Und meine indische Ärztin, die kam kam immer Dr. Wiener, hieß die. Und die hat in der Nacht kam die dann zu mir und die hat immer so ein Sari an und dann hat die immer zu mir gesagt, Guido, are you happy? Ich habe gesagt, ja. Hat die gesagt, Guido, please marry a woman. Die wollte immer sich eine Frau heiraten. Ich habe gesagt,
aber
nein.
Aber das war doch schon, Frank war doch schon da, oder?
Ja, aber das habe ich ihr erzählt. Die meinte, nah, you're such a nice guy, but marry a woman. Ich habe gesagt, nein, Dr. Wiener, es geht so. In der Nacht bin ich, wie gesagt, ging es mir nicht gut und so und hat die mich dann, da kam die mit so einem Jogginganzug reingelaufen. Egal, dachte ich, wo ist denn der? Da stand drauf, Holz knallt am dollsten. Hatte irgendwie so ein Typ dagelassen, ein Deutscher in diesem indischen Ayurveda-Camp. Egal. Lange Rede, kein Sinn. Am nächsten Tag bin ich dann, meine Freundin Annette, ich sage, lass mich bitte hier im Dunkeln liegen. Nein, komm jetzt zum Pool, du musst dich entspannen und so, ist es wichtig. Ich mit der dann zum Pool, nur Italiener waren da am Schwimmen und dann war da so ein kleiner Tempel, wo die Toilette drin war, so ein indischer Tempel. Viel zu niedrige für Pygmäen gemacht oder so, oder für ganz kleine Menschen. Und ich lieg dann auf einmal, denke ich, oh mein Darm geht schon wieder los. Dann renne ich los und war einfach noch so, I don't know, bräsig oder so und bin dann volle Lotte gegen dieses geschnitzte Portal gelaufen, bin dagegen geknallt, es hat einen Schlag gemacht, ich bin umgefallen, lag fast im Pool und dann lag ich da und habe gedacht, ach du Schande, das ist mein Ende. Da hatte ich zum ersten Mal im Leben so eine Gehirnerschütterung. Schön ist das nicht. Und immer wieder kam abends diese Dr. Wieners rein mit dem Holz geknallt am dollsten Fliegerseitezeich. Und ich mag Fliegerseite überhaupt nicht. Immer dieses Rascheln. Dachte ich, das ist das Letzte, was ich höre. Und irgendwann habe ich gesagt, Dr. Wiener, you have to help me, please, please, please. Und dann fing auch noch der Monsum an zu regnen. Ich lag da und dachte,
das ist das Ende.
War elend. Und dann habe ich zu ihr gesagt, could we do something? Could you bring me to Trivandrum? Habe ich gedacht, ins Krankenhaus, weil ich echt wirklich, mir nicht gut ging. Da guckte mich an und sagt, is there something to do? Da guckte mich an und sagt zu mir, Guido, marry a woman. Da dachte ich ehrlich, so war das. Mit dem und danach.
Ja, dann hast du ja wirklich.
Dann dachte ich, okay, jetzt bin ich verloren. Holz knallt am dollsten, das werde ich nie vergessen.
Dann bist du nach Hause.
Ich war dann noch eine Woche da so und dann war das okay. Ich habe das super abgenommen, weil ich ja nichts essen konnte die ganze Zeit.
Aber
ich gab zurück und war
Frage?
Dann und dann sind wir nach Dubai zurückgeflogen über Dubai. Und dann hat meine Freundin Nette gesagt, wir müssen erst mal was essen und dann haben wir die ganze Kur im Grunde schon verloren. Aber wie kamen wir drauf? Wir kamen aufs Buch. Wir müssen zurück zum Buch. Okay, hier steht noch, wir sind ja noch beim Buch. Wie kommen wir mit dir? Kommt man nicht vor.
Wir kommen gar nicht. Absolut, aber das war schon in der Grundschule so. Mein Herr Detgen hat gesagt, Caro, du hast super viele kreative Ideen immer, aber roter Faden, das ist nichts. Und das und da, wie gesagt, die ADHS-Diagnose, die habe ich ja wirklich erst
bekommen?
Vor 2 Jahren bekommen.
Ach, ich glaube das nicht,
und
dass alle das
nein,
haben.
Also wie gesagt, ich habe es auf jeden Fall, weil, wie gesagt, ich wurde schon angeschnallt als Kind und habe wirklich sehr viele Anzeichen, wie gesagt, auch diagnostiziert. Eigentlich, dass ich hätte mir das, auch das mit roten Faden und, also es sind so
hast
viele.
Hast du auch Laktoseintoleranz und so?
Nee.
Nee, du hast keine Allergien, oder? Dir schmeckt und du
also
kannst alles vertragen.
Ich glaube auch natürlich, das ist das Problem, zum Beispiel Glutenunverträglichkeit. Das haben Leute. Und das ist super ernst zu nehmen. Aber es gibt halt Leute, die sagen, das ist mein bester Freund. Sagst du mal, oh, ich vertrage kein Gluten. Und dann sagst du so, du hast gerade 3 Pizzen gegessen. Mir wird es jetzt auch nicht gut gehen. Weißt du, wärst du jemand, der. Also am Ende des Tages.
In Amerika gibt es doch so viele Leute, die so einen Knall haben, die so viele Sachen nicht essen, was man da alles bestellen kann. Denke ich mal, was spinnt ihr denn alle?
Weißt du, was ich immer mache? Ich weiß manchmal, dass ich Sachen nicht gut vertrage, aber dann esse ich sie trotzdem. Weißt du, was ich meine? Aber ich denke da nicht, ich bin unverträglich. Zum Beispiel, hey, wenn ich dann, ich bin so jemand, wenn es vor mir steht, dann kann ich nicht aufhören. Also wenn zum Beispiel, klar geht es einem nicht gut, wenn du so einen Becher Eis dann isst. Aber dann ist man ja nicht dann gleich unverträglich. Weißt du, das ist ja keine Unverträglichkeit.
Weil du zu viel gegessen.
Und es kommt halt auch immer drauf an, in was für einer Kombination. Aber ich habe ja zum Beispiel keine Gallenblase mehr, ne? Habe ich dir schon mal erzählt?
Nee, hast du die verloren?
Nee, ich hatte
ohne geboren oder haben sie die rausgenommen?
Ich hatte Blinddarmdurchbruch mit 11.
Bitte? Nein.
Blinddarmdurchbruch, dann mit 15.
Perforierter Appendix.
Ja, richtig. Und weil ich wollte nicht zum Arzt gehen. Oh. Ich bin ja so jemand, ich denke immer, ich bin ja so aufgewachsen, meine Mutter war immer so, ja, passt schon. Ich habe ja auch nie Fehltage, weil ich immer alles durchgehalten habe.
Ab in die Schule.
Und dann hatte ich halt dolle Bauchschmerzen und dann meinte ich so, ja, geht noch. Meine Mutter war schon fast, ja, geh noch in die Schule. Nein, und dann irgendwann ging es nicht mehr und dann war direkt Not-OP und dann war halt dieser Blinddarmdurchbruch und dann mit 15, dadurch, dass ich so eine große Narbe habe am Bauch, dadurch kann ein Darmverschluss passieren.
Ja, genau.
Durch die Vernarbung. Dann hatte ich mit 15 einen Darmverschluss.
Nein.
Und war dann wieder im Krankenhaus. Und dann.
Wie bist du dann
zwei Monate später. Ich war, glaube ich, im Krankenhaus. 2 Wochen später war ich so, ach, was ist denn das schon wieder? Und dann war ich wieder im Krankenhaus, immer rein, raus, bis meine Mutter. Jetzt kommt wieder meine Mutter, die gesagt hat, mach doch jetzt mal ein MRT, weil die meinten immer so, oh ja, wir wissen nicht so wirklich, was es ist. Dann haben wir ein MRT gemacht, Gallensteine. Hatte ich Gallenstein. Gallenstein? Mit 15.
Das habe ich Gallenstein. Nie gehört.
Ja, ich war in der Zeitung, Winsener Anzeige. Oder war ich in der Zeitung mit 15 Gallenstein. Das war mein erster Zeitungsartikel.
Du, meine Mutter hatte Gallensteine als Kind. Und dann ist die, meine Mutter war so stolz auf ihre Gallensteine. Die hat die dann mitgenommen. Meine Mutter hat die in so einem Kästchen gehabt. Die haben immer, wenn wir Stress machten, so gesagt, meine Mutter ist die in den Schrank gegangen, hat die Kiste rausgeholt. Das war so ein kleines Kistchen. Ja, ja. Und hat dann so gekloppt und die hat waren gesagt, richtig groß. Kinder, hat die gesagt, hier, eure Mutter. Und dann haben wir immer Gallensteine.
Ja. Pass auf.
Das hast du den auch noch?
Ich hab die noch. Irgendwo liegen die.
Aber wie kann man denn 15 Gallensteine? Was hast du denn gegessen als Kind?
Ich weiß es nicht. Und dann, und ich habe auch nichts
in der Familie. Das habe ich noch nie gehört.
Ja, so Gallensteine. Und dann wurde mir, glaube ich, ein halbes Jahr später die Gallenblase rausgenommen. Und mit der Gallenblase, die ist ja eigentlich nur dafür zuständig, dass wenn du zu viel Fett isst, dass das irgendwo gesammelt wird.
Nee,
ja?
So nicht. Nee, das ist im Grunde, das ist ein endokrines Organ im Grunde, wo die Gallenflüssigkeit sich...
Gesagt, die ist so groß wie eine Birne, ne?
Ja, wenn es schlecht läuft, genau. Und dann läuft das halt durch den Ductus Hepaticus doch irgendwie, ist das nicht so? Läuft
doch, das
in
den
Pankreas und dann hast du sozusagen das... Für den Fettstoffwechsel.
Ja, genau, Fettstoffwechsel. Aber zum Beispiel früher, wenn, das muss ja mal ein bisschen immer an die Historie denken, dass früher die haben ja dann viel Fleisch und Fett gegessen, dass es dann dadurch wurde, dass dann, wenn so viel Fett war, dann da dort gesammelt. Und deswegen zum Beispiel, wenn ich so richtig fettig so, dann ist nicht so angenehm. Aber eigentlich auch in Maßen wieder. Weißt du, klar, wenn du jetzt irgendwie 3 Schweinshaxen isst, dann gibt es keinen
Grund. Ich habe überhaupt noch nie in meinem ganzen Leben gehört, dass jemand mit 5, aber ich will die noch nicht gehört. Es gibt alles.
Guck mal, irgendwas Besonderes habe ich auch.
Gut, okay, wir machen weiter. Was wollte ich werden, steht dir, als ich klein war?
Ich wollte Tennisprofi werden.
Nein.
Ja.
Ich hochadelig.
Ich hab das Gefühl, du bist mehr als ich gekommen.
Nee, weil du wolltest Tennisprofi?
Ich habe mit 4 angefangen mit Tennis.
Roter Baum.
Nee, ich bin noch aus Maschen. Ich bin in Hamburg geboren, aber eigentlich in Maschen. Nee, weil mein Papa ist ja Anwalt und Notar und er hat in Niedersachsen gearbeitet. Und dann durften wir auch nicht in Hamburg wohnen.
Okay, Tennisprofi.
Dann habe ich mit 4 Jahren angefangen. Und tatsächlich war ich dann irgendwann...
Kann man schon Schläge halten mit 4?
Meine Eltern haben mich da... Nee, ich hatte doch so viel Energie.
Ah ja, stimmt.
Und dann habe ich Tennis gespielt und habe ich Kreistraining und Bezirks und war jede Woche auf einem anderen Turnier und bin durch Deutschland auch so ein bisschen gedüst. Und irgendwann, da hat meine Mutter, war dann damit auch immer überall bei allen Tennisturnieren.
Eislauf-Mutti so.
Ja, nee, meine Mama war immer super entspannt. Die hat dann nur Gummibärchen rausgeholt. Und ich weiß noch, das war so ein Moment für mich. Dann habe ich da so Gummibärchen gegessen und dann hat meine Mama so Gummibärchen meiner Gegnerin angeboten. Und die Mutter kommt und haut die so weg und sagt, Banane, das geht nicht. Und die waren alle, die sind so
die macht
krass. Und dann hatte ich
die mit Barbituraten.
Ja, nee, und dann war das so, es war so, auch so ein Druck. Ich finde, Tennis ist so ein krasser mentaler Kampf, den du mit dir selber konsequent hast. Und ich hatte das Gefühl, ich war oft eigentlich viel besser, aber dadurch, dass ich mental irgendwie nicht so stark war und dann hat mir das irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, dann habe ich mit Fußball angefangen.
Und es dauert so ewig. Ich war mal eingeladen in München auf so einem super Tennisspiel, hat mich irgendjemand eingeladen.
Lass mal Wimbledon.
Nee, nicht, aber in München habe ich es gehabt. Und ich muss sagen, das war knallerhart. Ich saß da zusammen, damals noch mit Franz Beckenbauer und Rosi Mittermeier, beide schon tot, wie traurig eigentlich. Saß neben mir, es war sehr toll, es war knalleheiß. Ich saß da und das war so ein Spiel, wo die und dann immer, ich habe es auch gar nicht richtig kapiert, wenn ich ehrlich bin, in, out und so. Mhm. Da dachte ich, und irgendwann, das kann ja ganz schnell gehen, aber auch ganz
6
lange.
6 Stunden oder so.
Ich hatte so eins mit Überlänge. Ich dachte, lieber Gott, lass diesen Scheißball endlich rausfliegen. Das hat nicht aufgehört. Dann
ich könnte,
Typ
ich könnte
da oben,
Tennis.
Dann hat so ein Kind noch einen Ball an den Kopf bekommen.
Nein.
Ja, das ist da gelaufen, tock, an dem Kopf, dann wurde es noch unterbrochen. Nein. Ich hatte da einen Sonnenbrand, das kannst du dir nicht vorstellen.
Ach, weißt du was?
Da hatte ich so einen
Tennis am roten
Sport.
Baum. Da, wie heißt nochmal die eine Tennisspielerin, die dieses Messer in.
Monika Schelles.
Meine Mutter war im Stadion.
Mit dem,
genau. Ja, Monika Schelles.
Monika hieß
ja,
sie
ja,
nicht
auch
so?
Monika.
Die hat
meine Mutter
so in
wie
den
meine
Rücken, haben sie das reingestochen.
Ja.
Irgendwie so eine Konkurrentin,
schlimm.
Oder?
Ja,
war es nicht eine Konkurrentin?
Ja, nee, das war ein
also, nee, das war Tonya Harding, wo die mit dem, der Eisenstange, hast du das mitbekommen damals? Das war eine Eiskunstläuferin, die ist für irgendwie, die hat so eine wirklich durchgedrehte Amerikanerin, so eine Kleine, die unbedingt gewinnen wollte, hat mit einer Eisenstange jemanden bei euch beauftragt und die hat die gegen die Beine geschlagen und dann wollte die das gewinnen. So richtig hardcore, es gibt ja alles im Sport. Ne?
Nee, aber ich finde wirklich, wie gesagt, Tennis war etwas, was mir dann irgendwann nicht mehr Spaß gemacht hat, beziehungsweise ich war dann so ehrgeizig und wenn ich dann
der
nicht.
Der weiße Sport.
Dann habe ich Fußball gespielt. Und dann, das hat mir so Spaß gemacht. Ich konnte zwar nicht so gut, aber ich war da im Team mit als Border Collie wieder unterwegs und konnte meine Schäfchen zusammenhalten.
Welche
und
Position hast du gespielt?
Sturm.
Ich habe nur einmal gespielt, ich habe auch im Fußballclub gespielt, also nur kleine.
Weißt du noch, wie der hieß?
FC Müssing ein oder so, das okay. Dorf. Und dann habe ich nur einmal mitgespielt und habe sofort ein Tor geschossen. Also ich bin einfach durchgelaufen, habe ja. gar nicht abgegeben, einfach durchgerannt und puch, geschossen. Und ich wollte das Tor und habe mich dann auch zweimal so in die Mutke da geschmissen, so ja, in den ja. Dreck. Weil ich wollte auch so angestrengt aussehen. Das war eigentlich völlig übertrieben. Hat der Trainer noch zu mir gesagt, Guido, es ist nicht vonnöten, dass du dich hier auch noch da reinschmeißt. Jeder hat es gesehen, weil ich wollte, dass man so richtig nieder aussah, so wie so ein Topspieler. Ja, ja. Und danach habe ich noch einmal gespielt. Also hat er mich aufgestellt, aber dann so irgendwie hinten in der Verteidigung. Das war gar nicht mein Weg. Ich immer nach vorne. Hat er mich zweimal maßgeregelt. Dann dachte ich, mach doch einen Scheiß allein. Also bin ich dann nie wieder hingegangen und habe auch kein Tor mehr geschossen.
Wie gesagt, auch bei Tennisprofis oder allgemein im Sport, ich habe so krassen Respekt, wie lang du eigentlich deine Kindheit und deine Jugend für etwas aufopferst, wo im Zweifel dann im Sport dann die 50 Besten es nur schaffen, der Welt. Oder auch Formel 1 ist das beste Beispiel.
Da muss ich sagen, Formel 1 habe ich immer das Gefühl, das ist kein Sport. Ich das war da mal eingeladen. Ich glaube das auch, aber ich muss sagen, ich fand das irgendwie nervig. Ich war ja? da eingeladen im Formel 1 Ding ja. und da habe ich gesagt, ich hatte immer Angst, dass die aus der Kurve fliegen. Ich hatte nur Angst um mein Leben. Ehrlich, ich dachte mir, das ist so. Und dann wieder waren die weg und dachte ich, mein Gott, wie langweilig.
Aber weißt
und
du was?
Die Boxenluder und so. Und ich aber muss sagen, weißt du was? Ich hatte immer Schiss, dass da irgendwas passiert und ich wollte auch keinen Unfall erleben und das hat so schrecklich gerochen. So, ich dachte, ich finde, ist das denn mit dir Sport? Dachte ich,
dann mach immer, doch. Ich habe genau das gleiche gehabt. Mein Papa hat das immer geguckt. Ich habe immer gesagt, Papa, das ist doch nicht spannend. Und dann, jetzt war ich auch öfter mal da und habe mich da auch ein bisschen
eingefahren.
Eingelesen. Nein, eingefahren, genau. Und habe auch diese Dokumentation an bei einem der Streamingdienste so. Angeschaut. Und das ist echt, da ist viel Drama auch, glaube ich.
Es ist sehr viel Drama.
Dabei. Aber es ist irgendwie schon spannend.
Dieses, ich finde es auch toll. Es ist, du musst, glaube ich, extrem unorganisiert sein. Aber ich frage mich, muss man das wirklich noch machen, dass man dann rumfährt? Die können doch auch in so einem. Ja. In so einem Simulator sitzen und das würde vielleicht auch für die Umwelt besser sein.
Ich ja, muss das sagen, stimmt.
Ich
das
finde
stimmt.
das, das ist so gefährlich, wenn so schöne junge Männer, die toll sind, ums Leben kommen und dann, oder gibt es ja immer mal
ja,
wieder.
Ja, oder einfach statt in so, ja. statt in Autos, die 300 fahren.
Fahren 120.
Ja, 25 in so einem Kart.
Ja, wie Tour de France, da frage ich mich auch ganz ehrlich, warum müssen die dann mit dem so viel Doping nehmen, dass die dann irgendwie über die komischen Pyrenäen da fahren oder wo die herfahren, dann finde ich, das ist doch irre. Dann sollen die
Was
sagen,
ist
komm,
denn dein Lieblingssport?
Ich mag gerne Eiskunstlauf. Wenn ihr mal einen schönen
Was schaust
springen.
Du denn gerne an?
Ich schaue sehr gerne. Ich schaue gerne Leichtathletik. Mhm. Ich finde schön hochspringen, finde ich super. Ja. So wenn die dann
Hast
laufen
du das
und
gesehen?
So.
Der eine ich, Mann, der
ja, der mit seinem Penis das ja, runtergerissen ja. hat. Ich muss sagen, der ist ja the most wanted one. Ich kenne ganz viele, die sagen, die wollen den kennenlernen.
Der heißt der? Weißt du das noch?
Der heißt, glaube ich, der Pimmel oder so. Ich weiß das nicht. Das ist ein Grieche, glaube ich. Oder war das ein Franzose? Ein Franzose, glaube ich.
Glaub, ich.
Aber der war ja sozusagen die Stange des Jahres. Und alle, ich kenne ganz viele Schwule, die dann irgendwie, das ist natürlich, ich meine, muss sagen, wenn du die Stange runterreißt,
also
ist das schon toll mit deinem dritten Bein.
War
aber das war, also
ist all
ja,
over.
All over ist das gelaufen. Aber es gab da noch mehr. Gab es da nicht auch diesen wunderschönen, da gab es da noch so einen Schweden, glaube ich, der auch so hochgesprungen ist. Gab es nicht einen, der wirklich drüber gesprungen ist?
Also
ein Grieche? Ja, der ist, glaube ich, 6,90 Meter. Ich weiß es nicht. Oder kurz über, keine
ich
Ahnung.
Ich habe tatsächlich gar nicht so viel
Hast
Olympia konsumiert. Nee, ich habe das gar nicht so wirklich. Ich war beim Opening.
Ich mag Dreisprung nicht gern. Das finde ich irgendwie schwierig. Ich denke, der springt jetzt ab, aber mit dem Fuß doch mal weiter. Mag ich nicht so.
Ich habe auch Leichtathletik früher gemacht. Ich war in einer Leichtathletik-AG. Aber auch da war ich eher so, ja. Ich war in einer Garten-AG. Du kannst mich überall irgendwo hinsetzen. Wirklich, ich habe jede AG mitgenommen. Ich war Theater-AG.
Deine Eltern waren froh, dass sie dich los waren in
ja,
dem
wirklich.
Fall. Okay, wir gehen zurück
wir
zum Buch.
Back,
genau, wir müssen jetzt auf jeden Fall zurück. Wir müssen einmal was du richtig durchziehen. Also das nächste Ding ist, als ich klein war, also hochadelig. Okay, ich wollte hochadelig werden, du Tennisspielerin. Damit verdiene ich mein Geld. Jetzt kommt's, jetzt hast du endlich mal die Chance, den Leuten zu erzählen, wie das läuft. Weil auch viele haben doch gar keine Idee von deinem Job. Die sagen, was sind sie denn überhaupt? Sagen die Menschen das nicht? Oder
mittlerweile, glaube ich, mittlerweile, so
doch,
nach 8 Jahren hat
bist,
sich
ne?
das mittlerweile rauskristallisiert. Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, das hatten wir auch schon in den letzten Folgen besprochen, dass es immer so sehr Schubladendenken irgendwie gibt. Aber ich habe das Gefühl, zum Beispiel habe ich jetzt einen Film gedreht und ich habe ja früher auch Theater AG schon gesagt, ich wollte eigentlich immer Schauspiel studieren.
Und das kannst du bestimmt.
Ich wollte schon immer im Schauspiel, ich würde super gern irgendwie noch mehr Moderation machen. Aber ich glaube, mein Ziel ist es auch so ein bisschen, wie wir auch in den letzten Folgen darüber gesprochen haben, so ein bisschen den Weg zu finden, den roten Faden, den ich nicht habe, um zu sehen, okay, was möchte ich wirklich machen, weil ich so viele verschiedene Dinge mache und manchmal gar nicht selber greifen kann, okay, was macht mir denn am meisten Spaß? Weil mir macht so viel Spaß. Aber jetzt der erste Film, den ich gedreht habe, das war ja in Istanbul, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dahingehend würde ich mich super gern weiterentwickeln und natürlich auch noch mehr eigene Marken und Businesses, so was du ja auch machst, aufbauen und mich noch mehr als Entrepreneurin irgendwie positionieren.
Es gibt ja auch immer so viele Dinge. Ich finde auch, das ist auch schön, wenn man so ein bisschen multiple begabt ist. Das ist ja oft das Ding, denk mal, wo geht das hin, was mache ich besonders gern? Und ich denke auch ganz oft, wenn Leute sagen, ah ja, du hast ja schon so viel erreicht, Guido, denke ich, wie bitte, ich habe noch viel vor, also ich würde noch so viel machen. Und da muss ich dann, da bin ich so safe, so glücklich gewesen mit Karl Lagerfeld. Den habe ich so geliebt, weil der so, der war immer so im Morgen, dem hat es überhaupt nicht interessiert, was gestern war. Hat er immer gesagt, ach, das kannst du quatschen mit gestern, lassen Sie das mal, Guido. Also das ging immer nur um
Habt
morgen.
Habt ihr euch immer gesiezt?
Ich habe immer sie gesagt, mein Leben lang. Der hat immer gesagt, Guido so, aber ich habe immer gesagt, Karl, sie. Ich konnte das irgendwie nicht, ich weiß
auch
nicht, warum.
Ja auch, der hatte ja auch ein Bild.
Ja, ich habe Glück gehabt, ja. Ich habe ihn gern gehabt. Und der hat immer lustige Sachen. Den hättest du geliebt, der war wirklich sehr lustig. Ich fand den sehr gut. Ich habe den ja kennengelernt, vor vielen, vielen Jahren mal. Und dann habe ich den bestimmt 3-4 Jahre nicht gesehen. Dann war ich in München, war so eine Eröffnung. Und dann haben alle irgendwie, dann Karl und ich habe mich dann irgendwie zurückgehalten, weil ich ja auch nicht so bin, der so, hi there und so. Und dann bin ich da, habe ich da gestanden, so am Rand. Und dann hat er mich, ich dachte, der kennt mich gar nicht mehr. Und dann, irgendwann kommt einer und gesagt, na Guido, kennst du mich gar nicht mehr? Ich habe gesagt, Karl, es tut mir leid. Ich habe gedacht, sie kennen mich nicht mehr. Er hat gesagt, ich bin ja nicht dement, hat er dann gesagt. Oder ich bin ja nicht debil. Und dann haben wir uns, und das war über die vielen Jahre sehr schön und hat dann, wie kam ich denn überhaupt drauf? Ach ja, wegen guten Geschichten und man macht so viele verschiedene Dinge. Und der hat immer gesagt, Guido, Sie sind eine Marke, nicht nur als Marke, sondern eben auch eine Marke fürs Leben. Und Sie müssen, hat er immer gesagt, Guido, Sie müssen das mit dem Fernsehen machen. Der war derjenige, der mir gesagt hat, wenn er jetzt in meinem Alter nochmal wäre, in der Situation, in der ich bin und mit meiner Lebendigkeit, hat er gesagt, dann machen Sie mal einen Fernseher, würde ich jetzt auch machen. Also der war ganz offen für die Medien und das war so mein Schuss eigentlich zu sagen, okay, ich mache das. Also ich gehe jetzt nicht nur designermäßig, bin ich weiter auf dem Weg, sondern ich gehe diesen anderen Weg und mache so medial was und habe dann diese Sendung gemacht. Und das war im Grunde, habe ich so richtig Absolution bekommen. Ich habe sogar damals die Vogue-Chefin angerufen und habe die gefragt, was soll ich tun? Wäre das okay? Also wie bescheuert man ist eigentlich, ne? Aber ich habe das gemacht, weil ich dachte, ich wollte, dass die dann sagen, Guido, mach das. Und ich und alle haben gesagt, ja, mach, obwohl es dir im Grunde gar nichts anging, würde ich heute im Nachhinein sagen. Habe ich aber gemerkt, wie sehr ich das brauchte, weil ich aus der Klamotte komme und das ist mein Zuhause. Und dann habe ich, als ich dieses Go hatte, habe ich dann gedacht, jetzt war ich frei und habe irgendwie, und dann ging das gut. Und dann kann man eben ganz viele Talente nutzen, die man hat. Und dann würde ich sagen, à la carte zu leben, ist ein großes Geschenk. Und das haben ja, machen ja ganz, ganz viele. Und das würde ich dir natürlich auch empfehlen, obwohl ich soll dir gar nichts empfehlen. Okay.
Also ich finde Fernsehen allgemein oder Bewegtbild und
es ist gut.
Das macht einfach Spaß.
Ja, ich spüre auch, was ist. Ich habe immer Menschen gemacht. Ich glaube, ich habe Mode gemacht, weil ich immer dachte, da kommt man ganz nah ran. Habe ich sehr früh gemerkt. Und ich finde das so schön, weil Mode, das ist so ein Vehikel. Und das ist so mit Menschen. Und weil ich Menschen so gern habe, denke ich, und ich spüre die auch im Fernsehen. Ich spüre die ja, während ich drehe.
Yeah.
Ich spüre die. Manchmal bin ich ganz high.
Und du bringst halt auch Leute zum Lachen. Und das ist halt auch schön. Doch.
Aber sie bringen mich auch zum Lachen. Und ich freue mich über sie, wenn sie da sind und wenn sie so kleine Fehler machen. Denke ich, ach, wie schön ist das menschlich. Ich habe es gern, wenn es so menschelt. Ich bin gar nicht so gemacht wie das Perfekte. Also zum Wohnen ja. Also ich bin ja sehr pingelig mit Wohnen und Organisieren und das Porzellan stimmt und so. Und das sind ja Sachen, die ich sehr, sehr klar habe und das im Auto kann. Also ich bin ja sehr pingelig mit Auto und das ist auch bescheuert eigentlich. Aber ich kann viele Sachen mich sehr rein oder bei Kunst und so. Ich will genau das sehen, das dann in die, so in die Sammlung, also ich bin da sehr, sehr picky oder denke ich bei Büchern, Erstausgabe ist mir lieber und so, also habe ich so ganz viele Macken, aber ich bin trotzdem immer wieder, wenn da Menschen kommen, dann kann ich alles vergessen, dann kann ich mich wohlfühlen in den beschissensten Wohnungen, in den schlechtesten Restaurants, denke ich, ach scheiße, egal, denke ich dann, da bin ich sofort, sobald es menschelt, bin ich da.
Ja.
Menschelt, dann schmeiße ich alles über den Haufen.
Ich bin, auch, ich bin genauso, weil ich glaube, ich habe teilweise auch so, du kennst doch auch Momente, wenn du sagst, ach, ich habe einfach gar keinen Bock auf irgendwas und dann bekommst du aber eine gute Energie von einem Menschen und denkst, okay, jetzt geht's mir wieder gut.
Es gibt doch so unglaubliche Leute. Was gibt es für Leute? Ich habe jetzt gerade eine kennengelernt wieder, wo ich dachte, was bist du denn für ein heißes Gerät? Bei so einem Abendessen auch so eine Künstlerin aus Amerika. Ich habe die so ins Herz geschlossen. Die haben uns gesehen und aneinander hängen geblieben. Und es gibt so tolle Menschen und manchmal auch aus nichts, finde ich. Menschen, wo du es überhaupt nicht erwartest. Zum Beispiel meine Supermarktchefin, die Edda, das ist, die führt hier den Supermarkt bei uns in Blankenese. Das ist meine Hut. Also die ernährt mich, die kauft mir Sachen, die weiß auch, was mir schmeckt. Ich gehe da hin und ich bin da mit allen verbunden. Ich kenne alle Geschichten des ganzen Ladens und die sagt immer, Guido, das sagt die auch leider vor den anderen Kunden, sagt die, du bist mein Lieblingskunde. Sag ich, sag das nicht, Edda. Aber ich bin es, weil ich mit ihr an der Kühltheke stehe und die ist so im Leben und das ist eben das Schöne, weil ich glaube, Das ist Gott sei Dank ein Geschenk. Und das hast du, glaube ich, auch. Das bei mir kann jeder. Jeder ist möglich. Mhm. Ich bin für jeden zu haben. Du musst bei mir nicht 3 Meter hochspringen, ja, top aussehen, ja, und die heißeste Nummer sein. Ich kann mich so begeistern, wenn es menschelt. Also denke ich, was für ein Typ. Dann bin ich dran. Dann kriegst du mich nicht los mit jedem Taxifahrer, mit jedem, der da unterwegs ist. Ich öffne sie dann auch. Und das ist irgendwie, finde ich, eigentlich viel interessanter. Und deswegen, glaube ich, ist...
Und du lernst auch viel mehr, wenn du offener bist und wenn du aus... Egal, was der Mensch macht. Und
es gibt so viele gute Menschen. Und deswegen verzweifle ich auch nicht an der Gruppe. Jetzt könnte man ja zwischendurch denken, Gott, alle drehen durch, was ist los in der Welt? Und ich möchte gar nicht in die Situation kommen, dass ich so ein Trupp wäre, dass ich denke, ich glaube nicht mehr an sie. Ich glaube, dass die irgendwie gut sind und dass man die nicht keinen aufgeben sollte. Erstmal würde ich sagen, keinen aufgeben. Wir retten jeden. Es gibt ein paar, die können wir dann vielleicht über Bord schmeißen irgendwann. Aber erstmal würde ich sagen, erstmal wird jeder hier, kommt zu uns und weil ja jeder also auch die Beklopptesten haben ja manchmal, es gibt schon super Bekloppte.
Man muss alles probieren, man muss für alles offen sein und dann kann man ja immer noch sich ein Bild machen, aber immer vorher schon so zu judgen und so zu...
Aber was würdest du sagen, lebst ja auch so viel, gibt es irgendwie einen Menschen, wo du sagst, gab es irgendwie, wo du dachtest, das ist, glaube ich, nicht, wo was völlig anderes kommt, es gibt ja auch manchmal mit super Prominenten, die man kennenlernt, im Interview hat man die dann oder man trifft die und man ist total glücklich, dass man die trifft und auf einmal denkt man, ach du Scheiße, man landet so richtig auf und man denkt, was ist das da für eine Schnarchnase und dann trifft man irgendwie jemand anders, wo man überhaupt nicht erwartet und dann bist du so weggeblaut und denkst, oh Gott, mit dem könnte ich noch 12 Stunden reden und denkst, oh, jetzt kommt der gleich wieder und dann musst du mit dem da irgendwie, es gibt ja Leute, die auch so zäh wie Gummi sind, den du nichts entlocken kannst oder wo es gar nicht geht.
Das sage ich auch immer, das finde ich ganz witzig, ganz wichtig, weil du bist ja auch bei vielen Events oder Dinner oder Abendessen, wie auch immer. Und ich finde es wichtig, nicht nur interessant zu sein, sondern auch interessiert zu sein. Und wo du gerade sagst, etwas herauszulocken, das ist halt manchmal, dann sitzt du da wirklich bei einem Dinner und denkst so, also ich habe jetzt alles gefragt, ich habe jetzt übers Wetter schon geredet, ich kann ja nicht auch von mir erzählen, wenn keiner eine Frage stellt, also irgendwie, ich kann ja nicht irgendwie, weißt du, dass man dann wirklich verzweifelt.
Ich hatte vor kurzem, ich will nicht sagen den Namen, weil ich will es auch nicht dem zerstören jetzt mit der Politik, sehr hoch in der Politik, sehr, sehr groß mit seiner Frau. Ich sage dir, an denen habe ich mich abgearbeitet, ich konnte nicht mehr. Ich habe gedacht, wirklich, die können ihren Scheißpreis behalten, ich bin raus. Gott sei Dank haben die keine Kinder, jetzt ist die Frage, wer es war. Ich habe gedacht, die Natur wusste schon, warum die beiden sich nicht vermehrt haben. Wie kann man so langweilig sein und dann willst du auch noch ein politisches Amt. Ich muss sagen, nicht, weil die Politiker, es gibt ja so tolle auch, aber denke ich mir, es gibt ja so nichts zu erzählen. Ich habe mich an denen gequält. Ja. Wirklich gequält. Und ich dachte schon, so ich bin Kraft. Wrong, habe ich gedacht. Ich bin wrong und da habe ich mich irgendwann umgesetzt. Sitze ich neben einer ganz tollen, großartigen deutschen Traumfrau, möchte ich fast sagen. Ja. Und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und so und hat die gesagt, sind die nicht Horror? Die hat es exakt genauso empfunden. Ja, ja. Und dann denke ich mir, das ist schon auch komisch, dass man dann manchmal denkt,
versuchst irgendwie ein Gespräch. Boah. Das hatte ich jetzt auch wieder. Da saß ich neben einem Schauspieler und habe da auch erzählt. Und dann irgendwann fange ich dann auch an über, weiß ich nicht, da irgendwie Kindheit, Astrologie, was isst du denn am liebsten? Hast du irgendwelche Unverträglichkeiten? Keine Ahnung, wo man dann irgendwann, oder was wolltest du früher werden? Da bringe ich nächstes Mal meinen Freundesbuch mit und sage, so, wo bist du denn zu Hause? Damit verdiene ich Geld. Weißt du, dass du irgendwann denkst, du holst deine Karte raus. Ich war kurz vor UNO.
Ja, das hatte ich mal mit Daniel Craig, aber das war ganz schön. Da habe ich immer, das ist ein irres Interview, da habe ich dem...
Spricht der nicht auch Deutsch?
Nee, glaube ich nicht so gut. Ich hatte immer, wenn ich den sah, habe ich Heike Makatsch gesehen. Ich dachte, das war der Freund von mir früher. Und ich habe den,
Deutsch.
Und der hatte so eine super Gucci-Klamotte an. Und ich habe den damals bei GoldenEye oder sowas, James Bond oder nicht GoldenEye.
Man of the Year oder sowas, oder?
Nee, das war richtig James Bond, große Premiere, wo auch Catherine und die alle da waren, Barbara Broccoli, alle waren da. Mhm. Und ich hatte da super Leute, also Billie Eilish, alle möglichen und wirklich alle Interviews. Und dann kam irgendwie Daniel Craig und der sah so unglaublich aus. Und ich hatte dann auf einmal, habe ich alles nicht gefragt, was ich eigentlich fragen wollte und habe dann so ganz persönlich, was hat denn deine Mutter gesagt, als sie damals gehört hat, dass du James Bond wirst? Sagte ich, was frag ich denn hier? Aber wir machen mal die nächste Frage. Ja, okay. Oder? Das traue ich mich nicht. Gibt's da was, wo du sagst, das traue ich mich nicht?
Ich bin ja so ein bisschen so eine Rampensau und habe ja von nichts. Hab ich ja schon gesagt, dass ich wirklich so, wenn jemand so sagt, Caro, kannst du das? Caro, kannst du das machen?
Ja.
Und dann, pass auf, nein. Und dann, wenn jemand dann die magischen Worte, traust dich eh nicht, Da bin ich aber dann schon, da bin ich schon losge...
Ich sag schon so vorher, Challenge. Ja. Ich bin auch, ich sag sofort ja. Ich hab immer Lampenfieber, wenn es vorbei ist. Ich mache ja auch Sachen, habe ich nie gemacht, mache ich sofort, sag ich zu. Und dann stehe ich da auch, ich habe vor großen Sendungen manchmal gestanden und dachte, warum bin ich so ruhig? Ich finde dich keinen Herzschlag mehr. Ja. Dann gehe ich da raus, denke, hallo Freunde. Und wenn es dann vorbei ist, dann denke ich, was habe ich denn da gemacht? Was habe ich? Also danach zweifle ich, bin so ein später Zweifler. Mhm.
Aber das, gibt es was, was du dich nicht traust?
Dass ich mich nicht traue. Also ich würde mich nicht trauen, ich würde jetzt nicht so eine kognitive Therapie machen, dass ich jetzt so eine Maus auf der Hand hätte. Oder eine Ratte auf der Hand, ja, das würde ich nicht.
Das sehe ich auch nicht den Sinn.
Aber es gibt ja mal, aber sagen, zum Beispiel, da kannst du deine Ängste, das wäre schon mal bei mir raus.
Zum Beispiel auch irgendwie ins All oder so. Da
also auf keinen Fall, ich wünsche eine gute Reise. Ehrlich, da muss das Letzte, was ich will, da habe ich überhaupt keinen
wirklich,
Bock. Ich hoffe, dass ich noch so lange lebe, bis irgendwann so ein paar Grüne oder wie auch immer das ist, kommt, dass ich noch mal ein Gefühl habe, was eigentlich so die Galaxis ist und was eigentlich unser eigenes Selbst ist in dem System. Dass einer sagt, Freunde, ihr seid ein Teil davon. Und da kommt irgendwie eine gute Macht. Ich glaube, wenn jemand kommt, dann sind es Gute, sonst kommt ja keiner. Ja. Also, aber ich möchte nicht, wenn die sagen, alle gehen, schöne Reise, mit Elon Musk geht's weiter, dann würde ich sagen, wisst ihr was, guten Flug, ich bleibe im Blankenese. Ganz ehrlich, ich bleibe im Blankenese, ich gehe zu Edda, kaufe mir was für einen Abend und denke, ich warte auf den Weltuntergang. Ich würde auch, wenn ich untergehe, mit allen untergehen.
Ja,
es ist so, es gibt.
Ich würde auch nicht, ich stimme auf, es wäre so, okay, du kannst mit 10, dir 10 aussuchen und mitnehmen. Und
wen
da
willst
dann,
du mitnehmen? Wenn du jetzt 10, sag mal, du würdest sagen, 10 mitnehmen. Ja. Okay, wen nimmst du mit? 10.
Okay. Mama, Papa, Oma, Isa. Das sind dann schon mal 4. Weil wir gerade zusammen sind, möchte ich dich auch mitnehmen.
Dann müssen wir Frank mitnehmen. Frank ist keine Frage.
Das sind dann schon 6. Dann würde ich noch, oh Gott, das wird schwierig.
Was Amüsantes noch, was auch Freude macht. Oder was Praktisches.
Nein, ich würde, wie würde ich denn noch mitnehmen? Wer kann uns denn alle bespaßen?
Ach, bespaßen. Ich glaube, du brauchst auch praktische Menschen.
Praktisch, ne?
Praktisch, die dich auch ernähren können. Ich würde auf jeden Fall meine Freundin Natalia Wörner mitnehmen.
Okay.
Natalia würde ich mitnehmen, weil die so, die habe ich am Herzen und die ist mein Buddy. Und ich würde meine Freundin Katharina Thalbach mitnehmen. Weil bei Kathi weiß ich, wir kommen durch. Und
André würde ich auch mitnehmen. Der ist lustig.
Ja, genau.
André
wir könnten auch vielleicht, also ich muss sagen, Alexander von Rehling könnte ich auch mitnehmen, weil die würde Connection machen, dass wir dann nicht 10 sind, wir sind dann nachher 10.000.
Wir können auch mehr mitnehmen.
Ich würde, wenn er noch leben würde, würde ich auch, ich würde die Queen mitnehmen.
Ja, oder?
Weil schon haben wir einen im Stall, die auch gut
dieses
läuft. Ich würde Elton John mitnehmen.
Oh ja.
Weil der so schön singt.
Ich würde auch Pharrell mitnehmen.
Ach, da muss ich sagen, singt der Happy und dann will ich raus. Ne?
Der ist so cool. Nee, er ist einfach, ich würde vielleicht Ricky Martin mitnehmen. Warum?
Weil ich den so attraktiv finde.
Ja, wir brauchen was Attraktives noch.
Okay,
wen haben wir noch?
Yannick Schümann könnte man mitnehmen.
Ja, der
aber
ist auch sweet.
Der ist nett und der kann auch lesen. Sweet. Vielleicht was mit Kunst, ein Künstler. Zwei Künstler dürfen wir mitnehmen. Wen würdest du mitnehmen? Ich würde, das war schwierig.
Können wir auch Tote?
Ja, alle dürfen wieder aufstehen.
Ich würde ja auch gerne Andy Warhol mal kennenlernen.
Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Ja, also ich würde vielleicht, wen nehme ich denn mit, den ich auch so schätze? Ich würde vielleicht, den habe ich schon erlebt, der war nicht so nett. Das müsste ich nicht. Ich würde vielleicht Tracy Anne mitnehmen.
Ja, die hast du ja jetzt kennengelernt, oder?
Ja, ich mag die sehr. Ja. Ich finde die cool?
Die stelle ich mir so ein bisschen vor, als ob die so sehr effortless ist, oder?
Die hat ganz
viel
erlebt, die war ganz krank und die hat irgendwie verstanden, was das ist und die Bilder, ich verehre die. Und ich würde vielleicht auch Marlene Dümmer mitnehmen oder ich würde vielleicht, es gibt so tolle, ne?
Gerd Richter? Nee.
Ich finde den toll.
Da würde ich eher
seine jetzige Frau mitnehmen. Da würde ich eher die Sabine Moritz mitnehmen. Weil die, glaube ich, also die mag ich auch. Ich würde Adrian Geni mitnehmen und ich würde George Rui mitnehmen. Den habe ich ganz in London kennengelernt, den ich auch sehr verehre. Und ich würde vielleicht noch...
Vielleicht noch jemanden von der Galerie.
Also aus einer Galerie, dann würde ich vielleicht mitnehmen... Ach, es gibt so tolle Galeristen. Vielleicht Robert aus Salzburg. Der hat so viele schöne Geschichten. Oder ich würde vielleicht mitnehmen Leonie von... Stone Shipper, die mag ich auch sehr gerne. Es gibt so viele tolle. Komm, wir langweilen jetzt Leute nicht mit Kunst. Aber ich würde einen Künstler
mitnehmen.
Ich habe
jetzt Iris Berben kennengelernt.
Ah, oh, Iris liebe ich sehr.
Wow.
Iris nehme ich auch noch mit.
Iris nehmen wir noch mit.
Und ihren Mann.
Der kann uns beschützen. Die hat mir ja ihre ganze Story, ihre Kennenlern-Story auch erzählt und
alles
so weiter.
Klar,
Iris Berben ist so cool. Meine Erwartung waren solide. Ich dachte, okay, die ist bestimmt eine coole
Frau.
Eine coole Frau. Mhm. Aber dann sitzt die neben einem und die ist so... auch so ein bisschen, die ist lässig, ist ein gutes Wort, eine lässige Frau. Und einfach, die ist 74.
Ich
hab
sie
gern. Die ist 74.
Ja, ja, ja. Die ist lässig und begabt und die Iris ist eine, feiner Mensch. Ich habe die sehr, sehr gern.
Sie fragt dich auch Sachen und du denkst dir so, wow, hat sie gerade echt in irgendeiner Form Interesse an mir gezeigt? Weil die ist ja einfach eine gestandene, lässige, coole Frau, aber die ist halt einfach, die kann eine Konversation führen, weißt du?
Ja, und die ist nicht, die ist so, die ist im Jetzt und die ist irgendwie jung und es gibt so tolle Menschen, also es gibt wirklich, manchmal bin ich begeistert.
Jetzt werden wir das bestimmt bereuen, jetzt werden wir überlegen, wen haben wir denn jetzt mitgenommen? Ja, wen haben wir denn?
Nehmen wir noch mit vielleicht Kate Winslet.
Die habe ich noch nie kennengelernt.
Ich einmal. Also wenn man die mitnimmt, wo man jetzt freie Fahrt ins Wochenende hätte, da würde ich auf jeden Fall Billie Eilish mitnehmen.
Die ist cool, ne?
Die hat mich so abgeholt. Ich fand die so wahnsinnig nett. Also war ich wirklich total. Und ich würde vielleicht sogar Lady Gaga mitnehmen, weil die auch ein warmes Herz hat, weil wir haben ja Elton John dabei. Wir müssen ja auch Synergien schaffen. Ja. Aber komm, jetzt ist auch genug der Geschichten, wenn wir alles mitnehmen. Jetzt, ich finde das so wichtig, dass man sich begeistert und jetzt nicht nur für die, wo man denkt, hurra. Mhm. Es gibt ja auch manche Menschen, da kann man, hast du das auch mal schon mal gehabt, dass du jemanden triffst, der super berühmt ist, wo man eigentlich denkt, ja, hallo. Und auf einmal ist man ein bisschen speechless und wird eher shy. Hast du das schon mal erlebt? Das hätte ich ein bisschen bei Lady Gaga leider.
Ja?
Also für eine Sekunde, dann wurde es besser. Aber dann war ich so, es war so unreal, weil ich hatte die in der Corona-Zeit per Videoscreen und dann war die bei mir zu Hause und hat die, also in meinem Zuhause und hat die gesagt, Guido, der fand mein Haus so schön und meine Hunde kamen dann auch noch rein. Und das
die war bei dir zu Hause?
Nein, die ist also gekommen, live, und das war in der Zeit, wo man keinen treffen konnte. Und da war ich irgendwie im Moment, dachte ich so, oh. Da ist sie, also das war so
bescheuert. Wow.
Ja, ich finde es auch gut, dass man sich begeistert.
Eigentlich hatte ich mal so einen Moment, dass ich so dann schockiert war oder dass ich so dachte, oh Gott, ich traue mich gar nicht, was zu sagen. Ich habe das eher so, wenn ich Typen sehr gut aussehen finde.
Bist du ja schall dann.
Nein, ich habe das, glaube ich, wirklich selten gehabt, dass ich irgendwie, oh, ich weiß noch, ich war bei Late Night Berlin mal und eigentlich dachte ich nicht, dass ich aufgeregt war. Und dann, als ich dann auf dieser Couch saß, ich habe das Gefühl, ich habe gezittert und wusste gar nicht, was ich mit mir machen soll. Das war richtig schlimm. Ich konnte gar nicht so gerade ausreden. Es war ganz schlimm. Aber das war so das einzige Mal, dass ich so mega aufgeregt war.
Man völlig unerwartet denkt, das geht einem von links ab. Ja, und dann merkt
so war
man,
ich. Und dann sitze ich da und ich war so.
Muss man sich auf jeden Satz konzentrieren.
Ja, das muss ich. Ich weiß nicht, ob du das manchmal auch hast, dass wenn du in einem Raum bist und eigentlich total gerade im Flow bist und dann fängst du aber gerade irgendwie so über andere Sachen anzudenken oder siehst dich von außen. Ich sehe mich irgendwie immer von außen.
Roter Faden, das ist es.
Roter Faden, apropos.
Okay, zurück zu
Das traue ich mich nicht.
Ich habe schon gesagt, irgendwas. Ich würde sagen, ich würde mich nicht trauen, dreist zu sein. Ich bin nicht dreist. Wenn andere dreist werden, ziehe ich ganz zurück. Es gibt ja so Kollegen, die dann so dreist sind und mit denen man irgendwas moderiert. Das habe ich auch schon mal erlebt, wo ich kämpfen muss. Wenn jemand so dreist, gibt es ja Leute, die sind ja unmöglich. Die würden ja für einen Gag alles tun und lassen dich stehen. Und wenn Leute so richtig unangenehm dreist
sind,
so Gottes dritte Garnitur oder so, dann werde ich ganz still. Dann ziehe ich mich zurück, weil damit kann ich gar nicht umgehen. Also dann lasse ich anderen Raum und marschiere langsam davon. Das traue ich mich nicht.
So irgendwie, ich hasse auch Lügen oder gemein sein oder.
Das ist auch nicht so meins. Ja. Ich kann auch nicht, ich traue mich auch nicht, zu schnell Auto zu fahren, mache ich auch nicht. Ich fahre, meine Oma sagte mal, bei 140 steigt der Christophorus aus. Ich fahre jetzt auch ein bisschen schneller, aber ich wäre total fürs Tempolimit. Ich verstehe gar nicht, warum wir das nicht machen. Ich würde sagen, wenn man dann Bock hat, gibt es einmal im Monat so einen Tag, wo man anderen fahren dann nicht. Die können von mir aus schnell fahren, selber schuld. Aber oder auf dem Nürburgring. Und der Rest würde ich sagen, alle, das sind ja so schnelle Dinge, die könnte man. Ich würde auch zum Beispiel Silvester, dieses Knallerverbot, denke ich mir, was soll das denn? Man könnte doch ein Feuerwerk machen, was so ein bisschen Laser für alle und kein Vogel wird mehr vom Baum fallen, keine Tatütata. Das ist doch so oldschool, finde ich, auch wenn jetzt alle da Bomben legen. Lebt doch mal in einer Großstadt, was da los ist. Mm. Du denkst, es ist Krieg, die armen Eichhörnchen, Babys liegen
und
da.
Die Hunde und so weiter.
Und die Hunde und alle und auch die Tierchen und das ist so viel Dreck. Und dann denke ich mir, das müsste die Welt doch
einfach verstanden haben. Ja, ich finde, das können wir jetzt offiziell mal starten.
Also das würde ich auch machen. Ja. Also da würde ich mich, das ist jetzt nicht trauen, aber ich finde, es gibt so einfache Dinge, die so, oder ich würde auch so, ich würde Massentierhaltung, ich würde dich einfach verbieten, das ist doch ganz einfach. Ja. Man könnte das doch machen, alles, was eine Mutter hat und irgendwie kann mit Mutter erstmal leben, aus. Mhm. Jedes Hühnchen rennt mit der Mutti, kleines Kälbchen und so. Ich finde, das würde doch sehr schön, und wenn das alle irgendwie machen würden, würde sich das verändern.
Ja.
Oder ich weiß nicht, dass man einmal am Tag irgendwie, ich finde auch, dass man dass man sich die Füße voll macht, bevor man Sandalen kauft. So ein Fußberechtigungsschein würde ich auch einführen. Das würde ich machen. Wenn man zur Strafe die Füße nicht gut hat, würde man sagen, 10 Euro Strafe. Und dann wiederholt würde ich sagen, oh, haben die schon einen Sandalenschein? Also du müsstest erst den Schein kurz abgeben. Das würde ich machen.
Es gibt so viele Ideen. So
tolle Sachen, die man machen könnte. Ich würde auch blöd glotzen, würde ich auch bestrafen. Wenn jemand so lange blöd dich so anguckt, dann würde ich sagen, 10 Euro Verwarnung. Nochmal 20.
Letztens sitze ich im Flieger und dann hat jemand danach zu mir gesagt, Entschuldigung, sind Sie diese Caro Dauer? Diese Caro Dauer. Und ich war dann so, ja. Und sie so, ah, okay. So, und dann war ich so, okay. So, diese Caro Dauer. Dann war ich so, okay, das ist aber verrückt. Okay, ja, ich glaube, es, okay, das traue ich mich nicht so ein bisschen, jemanden in eine ungemütliche Situation bringen. So, weißt du, und das machen viele Leute.
Ja, mit
weißt
Freude.
Du, was ich meine? In einem Meeting, egal wo, das ist dann so ungemütlich.
Ja.
Das habe ich immer im Kühlschrank.
Immer im Kühlschrank Parmesan. Da kannst du alles mitmachen. Das kannst du warm machen, kalt drüber streuen. Schmeckt irgendwie lecker. Und es hört sich so schön an. Parmesan. Ich esse kein Mozzarella mehr, weil ich immer an die armen Tiere denke.
Das habe ich immer.
Das habe ich, Mozzarella habe ich gern gegessen.
Ich habe so viel im Kühlschrank. Ich versuche mir jetzt was Lustiges,
ich habe auf jeden Fall, Parmesan ist bei mir immer da. Und ich mag gern Kokosjoghurt.
Ich liebe saure Gurken auch.
Finde ich auch
so
lecker. Also, aber so kleine, Gurken. Knackige. Ich
nee, so mag richtig nicht große.
Schlangengurke.
Ja,
Frank ist Franks Ding. Weißt du was, Frank, der Frank hat noch nie in seinem ganzen Leben, ich kenne den jetzt fast 40 Jahre, wenn wir in der Stadt sind, der hat mal so Hunger auf so einen Snack oder so, damit jeder sich irgendwie ein Sandwich holen. Weißt du, was der Frank macht? Mhm. Der kauft sich eine Schlangengurke im Supermarkt und isst die. Ich sag, ich frage eine Schlangengurke als Snack. Ja, der liebt Schlangengurke, der findet das super.
Ja, ich mag große Gurken.
Ich kenne das
ja
Witz,
aber die kleinen, die finde ich langweilig.
Ich finde sie klein und knackig.
Ja. So Konnichikos, wie heißen die nochmal?
Konnichikos. Die finde ich eigentlich ganz lecker. Also,
was habe ich denn noch immer im Kühlschrank?
Licht, das finde ich ganz wichtig.
Licht, ja, Licht haben
ich
wir.
Ich habe eine Freundin, die hat einen jüdischen Freund und die war ganz orthodox und die hat gesagt, Guido, ich liebe den sehr, aber mit dem Kühlschranklicht, das kann ich nicht. Die schrauben mir immer die Birnen raus am Schabbat. Ja klar, da ist im Dunkeln. Ja, die hat immer heimlich auf dem Flur telefoniert. Hat die gesagt, ich liebe ihn wahnsinnig. Hat sie gesagt, mit dem Kühlschranklicht und mit dem Handy schaffe ich nicht. Hat er mir gerufen. Ach, er hat immer gerufen. Nee.
Ich glaube, Eiscreme habe ich auch immer. Und ich habe auch, was habe ich denn noch immer da drin? Ich habe eigentlich auch immer, ich habe immer Milch.
Aber ich habe nur Hafermilch.
Ich habe auch Hafermilch, ich nehme alle Milch.
Ich will nicht, dass da, ich will nicht Mu und so.
Ich habe Hafermilch auch, ich habe Hafermilch.
Wenn ich Kinder hätte, würde ich den Anfang an Hafermilch geben. Ich würde den gar nicht
aber so schmeckt eine, auch gut.
Ich würde den gar nicht so einen klassischen Joghurt geben. Wenn die das nie gegessen haben, die kennen das ja gar nicht. Eine Generation wäre Ruhe, da wird das keiner mehr essen, glaube ich.
Ja.
Oder?
Ja,
das man kann ja so ein paar Sachen essen, aber man würde das anders machen. Das wäre so einfach, Dinge zu. Also ich würde das ändern.
Vorratsschrank? Einen guten?
Ja, haben wir.
So richtig?
Ja, so mit Pasta drin. Und ich mag ja gern auch
meine
so
Mutter sagt immer, wenn Krieg ausbricht, kommen wir zu dir. Ich hab so viel Essen im Vorratsschrank. Das glaubt gar meine Mutter. Du machst diese Schublade auf und denkst so, oh mein Gott, wo kommt das? Aus allen Ecken kommt irgendwas. Wirklich Bunker. Ich bin winke.
Du läufst das dann nicht ab, aber du isst es ja trotzdem.
Ich esse ja eben.
Ich habe mal bei einer Freundin, das war wirklich Hardcore. Die ist wirklich auch ein bisschen nachlässig. Da habe ich gesagt, ich habe so Hunger, kam da spät an und dann sagte die, komm, ich koche uns was. Und hat die das gekocht und dann dachte ich so, irgendwie waren die Nudeln egal. Und dann später dachte ich, habe ich das weggeräumt und lässt auch alles stehen. Ich räume mir alles weg wie im Kochstudio. Ja. Da gucke ich, da haben wir eine Tomatensauce gegessen. Jetzt kommt's, die war 1992 abgelaufen.
Und wie? Und
wir haben es gegessen.
Ja, und wann war das?
Das war 2022. Ich meine, das ist doch nicht gesund. Das kannst du doch nicht erzählen. Ich dachte, ich war schockiert. Ich dachte mir, und die Nudeln habe ich gar nicht geguckt. Aber dann dachte ich mir, es geht doch
gar nicht.
Wir haben es aber gegessen. Ja, es war.
Und wie hat das geschmeckt?
Ich glaube,
wenn es geschlossen ist.
Ja, aber trotzdem, also schon viele Jahre.
Mindesthaltbarkeit ist das ja nur. Meine Mutter hat immer gesagt, Mindesthaltbarkeit.
Ja, aber der Mindest ist ja wohl, wenn das schon im letzten Jahrhundert
war. Das war ja zu.
Habe ich nachher einen Jägermeister getrunken, weil ich das nicht nur
alles
mache.
Alles weg, muss weggebrannt werden.
Und ich habe einmal, das war das Widerlichste für mich in meinem Leben, muss ich fast sagen. Da habe ich eine Freundin, die hat sich getrennt von ihrem Mann, der war adelig, egal. Und dann hat sie jetzt einen neuen Mann bekommen. Und da habe ich gedacht, ich hätte den nie verlassen, aber gut. Dann hat die einen neuen Mann und ich fand den wirklich nicht so attraktiv, wenn ich ehrlich bin. Und was ich, der hatte, das muss man jetzt leider sagen, kennst du so Männer, die so Mundgeruch, ich stehe gar nicht auf Mundgeruch. Es fällt mir wirklich schwer, aber ich bin nicht dafür zu haben.
Hattest du das mal, dass du,
und
das
jetzt,
ja.
Pass
ja
auf, und dann Und dann hat der so Hallo gesagt und ich fand den eigentlich, dachte ich, oh Gott, der ist nicht so attraktiv und das jetzt auch noch, dachte ich, und dann der schöne Adlige vorher. Und dann treffe ich den irgendwann wieder auf seinem Event und dann komme ich dahin und will gerade sagen, Hallo, und mach den Mund weit auf in dem Moment und der spuckt auch beim Sprechen. Dann hat der, was passiert ist, dann hat der gesagt, Hallo. In dem Moment sehe ich, wie ein so ein Speichelfluss, so ein Ding, so ein Flusen oder wie man das nennt, so ein Tropfen, der fliegt und ich konnte nicht mehr stoppen und ich spürte, der ist mir in den Mund gesprungen, auf die Zunge. Ich sage dir, ich habe mich fast, ich dachte hier, Heiland, hätte ich da so ein Liquid gehabt, Alkohol, da bin ich sofort zur Bar und habe dann mit Wodka.
Hast du das Liquid von Corona alles über rein. Den Mund getrunken?
Ich dachte mir, reiß mir wirklich, ich konnte nicht mehr.
Reiß mir die Zunge raus.
Du hattest, das war für mich der Nightmare, ich sag's dir. Und immer wenn ich den sehe, jetzt bin ich kurz vor Maske, ich dachte immer, bitte nicht. Und das war für mich auch eine Prüfung. Da habe ich gedacht, Guido, ich konnte den gar nicht sehen. Das ist ja auch schwierig, wenn dir jemand so, das ist nicht schön. Und ich habe es gespürt. Tröpfcheninfektion, richtig im klassischen Sinne. Aber wie kam man drauf? Das habe ich hier beim Kühlschrank. Masken. Okay, jetzt kommen wir zur nächsten. Wir müssen langsam mal durch. Okay, es ist gleich vorbei. Wir haben nicht mehr lange.
Mein Lieblingsfilm.
Ich würde sagen, das ist zu total oldschool, wo ich aber wirklich denke, das bin ich. Das ist für mich Out of Africa. Fertig. Wenn die so zurückgreift, kennst du das mit Meryl Streep, wenn sie so zurückgreift und fliegt so und dann sagt, ich hatte eine Farm in Afrika, könnte mir die Tränen kommen, die hat auch einen Windhund. Also
Pulp Fiction, ich finde den Film einfach.
Liebe ich auch, kann ich auch.
Ich liebe auch American Psycho und da zweifle ich immer an mir selber, dass ich den Film so mag, denke ich so, Gott. Und einmal saß ich bei einem Meeting und der Typ hat mich so genervt und dann habe ich so irgendwann gesagt, kennst du American Psycho? Und er so, ja. Und ich so, du erinnerst mich ein bisschen an den. Ja, ich weiß nicht, ich mache einfach American Psycho. Okay, und Serie?
Okay. Serie würde ich sagen, ich kann mitsprechen, alles von Downton Abbey in zwei Sprachen und ich kann auch Sex in the City komplett nachsprechen.
Ich auch.
Kann ich mit?
Wer würdest du sagen, bin ich von Sex in the City?
Du bist für mich, du bist ein bisschen Carrie auch. Du bist schon Carrie. Du bist die Carrie und hast ganz leichte Samantha-Momente. Ich habe mit Carrie auch. Die, wo ich dich vermitteln will, zu dem Sohn. Weißt du überhaupt, dass die Mutter von dem, mit dem ich vermitteln möchte, die hat Carrie Bradshaw in New York die Wohnung weggeschnappt und ich habe gedacht, das ist eine Geschichte und dann sind wir in Berlin, ist die da, Carrie Bradshaw, also Jessica Parker, dann denke ich, das ist dann bestimmt eine Geschichte gewesen, dann sagt die, hi there, I'm still thinking about your dream place. Da dachte ich mir, ist das wahr?
Sarah also, Jessica Parker, by the way, ist auch eine Person, ich habe ja mit der zusammen gedreht in New York und dann mit ihr zusammen. Und sie, weißt du, wie sie ankam? Sie kam da im Store mit ihrem Rucksack alleine an und hat gesagt, so, das machen wir jetzt. Und dann war es wirklich irgendwie 5 Grad in New York und wir haben das gedreht und die hat nicht einmal irgendwas gesagt. Die ist so nett und offen und hat sich da mit uns hingesetzt.
Hätte die mir nicht so einen Tropfen rüberspucken können, dann hätte ich es, glaube ich, leichter geschafft als der Mann. Okay, mein
Modern
Schatz.
Modern Family liebe ich auch.
Ja, liebe ich auch. Also, kann ich auch gut haben. Und es gibt so ein paar, es gibt so tolle. Ich mag auch Desperate Housewives immer noch ganz gern, wenn es läuft und so. Aber okay, mein Schatz, ich glaube, wir müssen Schluss machen, weil es geht.
Die nächste Hälfte.
Dann machen wir das Buch zu Ende und da kommt eben das Wichtigste. Das wünsche ich mir. Das machen wir nächste Mal. Wo geht's für dich jetzt hin?
Das werdet ihr in der nächsten Folge haben. Wir müssen immer was aufbauen.
Ich bin jetzt in der Heimat.
Bis
tschüss.
Nächste Woche.
Na, wie war's?
Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt noch mehr eingegroovt und ich vergesse langsam, dass ein Mikrofon läuft, was ein bisschen tricky ist, glaube ich. Ja, ich könnte jetzt mich auf die Couch rollen mit ihm und einfach weiter lachen. Und ich könnte wahrscheinlich noch ein bisschen weniger korrekt reden. Weil man versucht ja dann schon immer zu denken, okay, das wird jetzt gerade auch aufgezeichnet. Und im Zweifel könnte man auch was Falsches sagen oder so. Aber ja, es ist auf jeden Fall, es fühlt sich sehr locker an. Guido ist unfassbar lustig. Und es hat sich wieder angefühlt wie 10 Minuten.
Ich glaube, wir werden immer closer, wir werden uns immer ähnlicher und das ist schön, das ist, glaube ich, das ist das Schöne an menschlicher Beziehung und ich glaube, es wird so eine Freundschaft, wir sind uns nah und ich spüre immer mehr, dass wir uns miteinander verbinden und dass wir immer mehr Knoten schaffen, die hängen bleiben. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, das ist ein bisschen wie verliebt sein auch und ich finde, Freundschaft ist so wichtig und ich bin ganz glücklich, dass wir uns kennengelernt haben.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorat und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Hallo, wir sind Kim
und Klaus
und wir freuen uns wie Bolle. Wir sitzen hier bei RBB 88.8 bei uns in Berlin und wir haben endlich unseren ersten gemeinsamen Podcast.
Wir freuen uns, für Sie da zu sein, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, Sie zu unterhalten und vielleicht die eine oder andere Frage zu klären.
Ich lieb's, wie er sagt, wir freuen uns, für Sie da zu sein. Ich freue mich so, dass wir beide hier miteinander sitzen.
Das auch natürlich. Wir wollen uns auch kennenlernen.
Genau, darum geht's nämlich auch. Wir kennen uns schon so lange, aber ich war noch nie bei ihm zum Essen eingeladen, bei ihm zu Hause. Die ganze Welt war schon da, nur ich nicht. Und das habe ich jetzt vor zu ändern.
Mal sehen.
Kim und Klaus.
Warten wir's ab.